Der Hund säuft und wir sitzen da im Park.
Wie man es an einem gigfreien Tag so macht.
Ja.
Jetzt sind es schon wieder 3 Wochen rum, ne? Nach dem letzten Podcast.
Ja, wir haben zu tun, ne?
Wir haben zu tun. Ich war unterwegs, du warst unterwegs und wir waren nicht so viel zusammen unterwegs. Deswegen hat es sich noch nicht ergeben.
Ja.
Und jetzt haben wir frei und machen heute mal wieder einen Podcast. Was hast du gemacht in der Zwischenzeit?
Ja, du, also das Übliche. Also viel in meinem Studio sitzen, bisschen vorbereiten auf eine Show mit Tim in Berlin haben wir gespielt. Sogenannte Amazon Prime Show, also wie so eine Messe gewesen. Eine Messe in so einer Halle in Berlin, wo Amazon eine Veranstaltung gemacht hat. Und dann haben wir gedacht, wir laden dann noch Musiker ein und die Band von Tim Bensko.
Mit Video oder ohne Video?
Nee, das war einfach ohne Video. Also die haben zwar gefilmt, aber eher so für sich, glaube ich. Keine Ahnung. Oder vielleicht wird es irgendwo gesendet, ich weiß es nicht.
Also
es
war einfach ein Live-Konzert? So.
Es war ein Live-Konzert, ja, mit so einer schön auf einer Bühne. Vorher hatten dann noch DJs das Vergnügen und andere Künstler, die ich nicht gesehen habe. Ich war überwiegend im Backstage, der kühl war. Es war nämlich der heißeste Tag in diesem Jahr.
Oh, da habe ich eine geile Story, fällt mir dabei.
Ja?
Aber erzähl weiter.
Nee, ich bin fertig. Das war's.
Ich wollte dich nicht unterbrechen.
Nee, nee.
Wir haben ein bisschen mit Gregor gespielt. Das waren ja die letzten, wo wir noch zusammen waren. Und dann habe ich jetzt viele Shows mit Bab gespielt. Deswegen war ich bei den 2 Gregor-Terminen auch nicht dabei, die du gespielt hast. Unter anderem haben wir ein ganz tolles Konzert gespielt in München am Tollwut.
Yeah,
Festival. Das war sicherlich so eins der Highlights.
Tollwut, ist das im Zelt gewesen oder im Park?
Sowohl als auch. Also das Zelte im Park.
Ach so, ja, aber das ist doch immer im Olympiapark, ne?
Ja, genau. Ja. Genau. Der Sommer zu Tollwut ist im Olympiapark.
Ja.
Und das war ausverkauft, es war eine mega gute Stimmung, es war ein super geiles Konzert. Hm. Auch einer der heißesten Tage und deswegen komme ich nämlich drauf, weil nämlich wir sind dann mittags da angekommen und da gab es eh gutes Catering, die geben sich sehr viel Mühe mit dem Backstage, das ist alles total angenehm, sind zwar so Container auch, aber total schön gemacht und Sitzgelegenheiten, Indoor, Outdoor mit so allen Optionen und die Küche ist auch total cool, so ein kleines Catering-Räumchen und da kam dann der Koch raus mit so einem Tablett und da waren einfach frische Kokosnüsse. Mit so Strohhelmchen. Ja. Und die waren halt eisgekühlt.
Ah,
und das war einfach so, okay, das ist Wertschätzung von Künstlern. Es ist nicht so schwer, die Leute gut zu stimmen. Gutes Essen, kalte Drinks. Und wenn es dann einfach nicht nur Kokoswasser gibt, Kokosnusswasser, sondern eisgekühlte Kokosnüsse.
Das hat dir gefallen.
Das hat nicht nur mir, das hat uns allen gut gefallen. Es war wirklich so, all right, das ist jetzt genau das, was man an so einem Tag braucht, um eine gute Laune zu bekommen.
Der Chris Nemeth und ich, ne?
Ja.
Chris Nemeth, der Keyboarder und MD von Gregor Meile. Ja. Wir saßen im Backstage und dachten uns, also es war eine Situation, es war Open Air, es hat geregnet und es war keine Möglichkeit da, sich irgendwo mal gemütlich hinzusetzen. Festbänke, überwiegend nass. Und dann haben wir gedacht, hey, es ist doch blöd. Eigentlich müssten wir jetzt jeder so einen VW-Bus dabei haben mit so einem Bett drin, wo man sich hinlegt. Weil wir waren müde, ne? Wir mussten um 7 Uhr aufstehen. Sind spät ins Bett, 7 Uhr aufstehen,
Early Soundcheck,
2 Stunden Fahrt und Early Soundcheck, so, ne? Open Air. Hat natürlich für Unmut gesorgt in der Bandstimmung. Und dann saßen wir dann da rum, haben Soundcheck gemacht und dann saßen wir halt in diesem Backstage und waren todmüde, ne? Aber wir hatten keine Möglichkeit, uns hinzulegen. Dann haben wir gedacht, ey, wir haben dann irgendwo im Backstage gesessen und überlegt, wie wir das lösen könnten, das Problem. Dann haben wir einfach Fatboys bestellt.
Wie bestellt?
Ja, kennst du diese Fatboys?
Ja, klar kenn ich.
Diese Dinger da, das sind so Röhren, die man wie eine Luftmatratze so aufblasen muss.
Ach so, die gibt es auch
wedelt,
für Fatboy. Ja, ja.
Die wedelt man so in der Luft rum, ne? Macht komische Tänze. Und dann füllen die sich mit Luft, dreht man dann
und dann so legt man zu.
Und dann kann man die so praktisch zumachen und dann kann man sich da reinlegen in so eine Art Luftschale.
Wir haben die mal geschenkt bekommen als Tour-Abschlussgeschenk vom Bab.
Ja.
Seitdem habe ich den immer in meinem Van dabei. So, die ist dann so groß wie so ein Mini-Rucksack. So
wie so ein kleines Paket. Ja. Und das haben wir jetzt gekauft. Der Chris und Emil, die haben einfach nicht gezögert. Wir haben einfach direkt auf Kauf.
Die sind gut, ja. Aber ich sagt Bescheid, wenn ihr das erste Mal benutzt. Mhm. Das ist nämlich sehr lustig zu sehen, wenn jemand versucht, die Luft da reinzukriegen.
Ich weiß. Genau das wird jetzt das am Wochenende die Challenge.
Ja. Ja, gut zu wissen, dann nehme ich meinen auch mit.
Ja, ja. Nimm den mit. Dann können wir die drei Fat Boys Challenge machen.
Ja.
Also so viel zum Thema Entspannen beim Gig oder im Backstage, wenn es mal keine Möglichkeiten gibt, sich irgendwo
hinzulegen,
gemütlich hinzusetzen oder zu legen. Ja. Das ist die Idee jetzt.
Ja, wir hatten auch so Momente, da gab's, wir haben irgendwo gespielt, in Weimar haben wir gespielt.
Mhm.
Das war vollkommen absurd, also wirklich total absurd, weil das war eine Seebühne, riesig, also wirklich so, ich würde mal sagen, 18, 20 Meter breit und sicherlich 15 Meter tief, also richtig so eine große Festivalbühne.
Wow.
Und vorne dran war eine Ego-Nase, also ein Catwalk, der war 50 Meter lang, ins Wasser.
Ach, ins Wasser.
Und dann kam nochmal 20 Meter Wasser und dann kam erst das Publikum. Das heißt, das Publikum war...
Nee, aber der Steg ging nicht ins Wasser rein, sondern übers Wasser.
Ja, sozusagen. Natürlich, also, übers Wasser drüber.
Das klang jetzt so, als würde der runter ins Wasser gehen.
Nein, der ging einfach übers Wasser. Aber das Ding war, das Publikum konnte links von der Bühne und rechts von der Bühne stehen. Und aber frontal waren es, ich müsste jetzt lügen, 80 Meter entfernt.
Ach so.
Das heißt, du spielst für einen See. das Feedback quasi bei einem Rockkonzert, wo du eigentlich erwartest, Leute haben Bock, stehen auf, klatschen mit, singen mit.
Ja.
Das steckt sich ja gegenseitig an. Von oben sah das nett aus. Also man, das war oben so eine Empore, konnte man so runtergucken von so einem Hotel und alles cool. Aber also mit Lichtshow sah total fett aus. Aber die Typen, die auf der Bühne stehen, nämlich wir, Wolfgang hat, glaube ich, irgendwas gesagt, geil, ich spiele für eine Tapete, so gefühlt irgendwie.
Nee. Keine Connection zum Publikum.
Ja, die Leute haben sich schon Mühe gegeben. Da waren viele Fans da, die hatten schon Bock.
Okay.
Aber halt, das haben auch alle nachher gesagt, der Sound war mega, alles cool. Das war halt strange, aber irgendwie... Und ja, da komme ich aber drauf, weil die Backstage-Räume nämlich auch so waren, dass, da gab es halt ein Sofa für 16 Leute und das war alles nett, es war gut
alle
gemacht.
Waren müde.
Ja, und irgendwann hat der Johannes sich dann aus irgendwelchen Handtüchern so ein Bett gebaut und lag unter irgendeinem Schreibtisch
rum. Man macht dann immer sowas, ne? Man liegt dann auf dem Boden rum, nimmt so einen Rucksack als Kopfkissen, man liegt dann irgendwo in der Ecke rum.
Und ich dachte, es wären benutzte Handtücher. Ich war mit den Füßen drauf und meinte so, ey, geh aus meinem Bett raus.
Das muss aufhören. Das muss sofort. Wir brauchen da Lösung. Deswegen haben wir das Ding bestellt. Weil es kann ja auch nicht jeder einen VW-Bus kaufen mit dem Bett drin. Das funktioniert nicht.
In heutigen Zeiten auch ökonomisch betrachtet schwierig.
Schwierig, genau.
Aber jetzt haben wir uns ein Thema überlegt.
Ja, wir haben ein Thema.
Es ist die 45. Folge von Axel MVW.
Und die Musik
Eltwelt. Und das Thema lautet...
Das Thema lautet, wie soll man leben bei dem Stress?
Genau.
Und ich bin irgendwie drauf gekommen, heute früh, es war ein Geistesblitz, weil ich bin aufgestanden und habe mich mit einer Tasse Kaffee mit Pia zusammen, meiner Frau, ins Wohnzimmer gesetzt und dann saßen wir da. Und dann haben wir plötzlich angefangen, darüber zu reden. Wir kommen dann, morgens haben wir immer so, sind wir immer so, wie soll ich sagen, so wach für neue Themen.
Ja.
Da fängt man so an zu diskutieren. Dann haben wir angefangen plötzlich so von wegen, wie ist denn das überhaupt, wie sind wir drauf gekommen? Also es ging um das Thema Krieg und Wehrpflicht und damals Zivildienst und überhaupt, was man so machen kann. Und dann sind wir in so eine politische Schleife reingeraten, wo wir dann drüber geredet haben, ja, man müsste eigentlich ein bisschen vorsorgen, falls doch was ist, dass man wenigstens Strom hat und so weiter. Ne? Du kommst dann in so eine Schleife rein, was wäre wenn und so. Ne? Und dann haben wir so 15 Minuten drüber geredet und dann saßen wir beide dann stillschweigend auf dem Sofa, gucken uns an und so, ja, aber jetzt müssen wir ja noch unseren Tag gebacken bekommen. Ne? So, das war so die Stimmung, mit der Tag anfing. Und dann haben wir gesagt, ja komm, wir machen jetzt mal. Und das war die Idee, so... Und ich glaube, das geht vielen Leuten so.
Dass das geht auch vor allem Nicht-Musikern genauso, glaube ich.
Ja,
das
allen.
Ist, das ist kein Thema, was nur uns Musiker betrifft.
Also die Verbindung zu uns Musikern kommt daher, als dass ich dann gedacht habe, dann, als wir aus diesem Gespräch raus sind und ich musste mich in mein Zimmer, in mein Büro setzen und musste anfangen, Videos zu schneiden und Sachen zu machen. Und die Idee kam daher zu sagen, was machst du eigentlich mit so einem Zustand, ne? Wo du so eigentlich so halb gelähmt dann bist von so politischem Stress und von Außeneinwirkung. Wie gehst du weiter mit deinem Tag? Also wie machst du weiter und so? Ne? Das ist, ich finde es manchmal krass, was das für ein Konflikt ist. Weil Musik ist ja so auch so Entertainment. Wir sind ja alles Leute, die, ja, die eigentlich Sachen machen, die anderen Leuten eine gute Stimmung oder ihnen eine gute Stimmung versetzen sollten. Ne? Oder wir sind eigentlich, ja, wir machen was, wo andere Leute dafür, die konsumieren unsere Inhalte, weil sie da vielleicht irgendwie sich entspannen wollen oder
ja, weil sie abgelenkt, ne, werden, weil sie oder auch weil sie vielleicht inspiriert wollen werden, wie auch immer. Dafür sind wir ja da, wenn man so will.
Ne? Eigentlich schon so ein bisschen, ja, ne? Und dann frage ich mich manchmal, wie kriegen wir das eigentlich gebacken, uns oben zu halten, so, ne?
Ja, also als du mir das Thema vorgeschlagen hast, für mich gibt es da so zwei Ebenen. Das eine ist das, was du sagst, sind so diese äußeren Einflüsse, sowohl politisch, ob das jetzt Weltpolitik ist, Krieg, whatever, ne, Weltordnung, dieses Ganze, was uns ja wirklich jetzt seit längerer Zeit schon, kann man schon sagen, belastet. So. Aber vielleicht auch einfach nur national, die Entwicklung, die es bei uns so gibt, ob das alles immer so richtig geil ist. Und es gibt aber auch, finde ich, noch ein weiteres Thema, das hat jetzt nichts mit äußeren Einwirkungen zu tun, sondern es ist einfach so das Ding, stelle ich auch fest, man hat ja so, wenn man dann unterwegs ist, also jetzt wieder vielleicht eher auf die Musik bezogen, man spielt Gigs, unterrichtet, was auch immer man macht, man hat zu tun. Und dann gibt es ja die Tage, wo man im Kalender nichts stehen hat, eigentlich. Ne? Aber ja, es gibt ja dann trotzdem Dinge, die man machen muss oder will. Mhm. Zum Beispiel Steuererklärung, Buchhaltung, den Garten auf den Vordermann bringen oder, ja, keine Ahnung, irgendwelche Rechnungen schreiben. Also einfach Zeug oder auch einfach so Sachen, die einem ein schlechtes Gewissen vielleicht bereiten. Ich muss mal üben, ich muss mal Dinge tun, die um mich wieder neue Sachen schreiben, voranbringen, Projekte und so weiter. Und ich stelle fest, deswegen bei dem Thema Stress, wenn viel los ist, sagt mein Körper mir, ich kann mich erinnern, als ich nach Hause gekommen bin neulich, eigentlich hätte ich das machen wollen und müssen, um irgendwie mein schlechtes Gewissen zu beruhigen. Aber ich habe so gemerkt, mein Körper hat mir gesagt, willst du dich jetzt hinsetzen und einfach sinnlos auf dem neuen Bass rumdaddeln, den du gekauft hast. So ohne Zweck, ohne Ziel. So einfach so, mein Körper oder mein Kopf hat mir gesagt, du musst jetzt einfach mal ausspannen.
Ja.
So rumdaddeln, ich meine es nicht üben, sondern ich meine einfach
Spaß am Musik machen.
Oder was man halt dann so macht, mit dem Köter raus. Ich habe im Garten rumgemacht, so Dinge, die ich nicht als Arbeit verbuche, sondern die ich eher als Abspann oder auch einfach nur hinlegen und Netflix gucken. Und ich lasse das dann zu. Also ich lasse das dann aktiv zu und sage, hey, wie sieht's aus? Ich habe dann jetzt noch 3 Tage frei. Am dritten Tag spätestens muss ich aber das tun, was ich wirklich tun muss, weil ich muss das vorbereiten für den nächsten Gig oder irgendwie so. Aber wenn ich nicht so gestresst bin, wenn ich nicht so viel zu tun habe, fällt es mir viel leichter, kontinuierlich zu sagen, heute mache ich 3 Stunden Buchhaltung, die Dinge. Aber manchmal merke ich einfach, ist too much.
Du stresst dich dann aber auch nicht. Du sagst, ja, es ist halt heute der Tag, der halt mal Entspannung ist. So.
Früher habe ich mich mehr gestresst. Jetzt ist es für mich so, ich lasse es geschehen. So.
Ja.
Und finde es dann auch nicht schlimm, wenn ich mal einen Tag lang dann einfach nach 8, 9 Gigs in Folge einfach nichts machen oder einfach nichts Produktives machen.
Das ist auch ein guter Schnitt. 8 Gigs und dann mal Pause.
Ja, aber ich weiß nicht, ich habe trotzdem immer schlechtes Gewissen. Ich müsste doch mal wieder üben, ich müsste wieder neue Sachen machen, oder?
Ja, ständig.
Oh shit, eigentlich Steuererklärung ist schon längst überfällig, so diese Nummer irgendwie so.
Ja, genau.
Was man so vor sich her schiebt irgendwie. Ja. Das empfinde ich als Stress, diese Tasks, die sich so stapeln, die man sich ja aber selber auch aufbürdet sozusagen. Ne?
Das ist extrem schwierig. Ne? Gerade Steuererklärung ist ja so ein Thema, das hängt dann immer so nach.
Ja.
Und das klopft ständig so an deinem an deiner Tür so, ne, so, hallo, Herr Vollmer, da war noch was.
Ja, genau.
Kommen Sie langsam mal wieder. Und dann verdrängt man das immer so ein bisschen. Man hat dann immer was Besseres zu tun. Manchmal erwische ich mich sogar, wie ich aufräume, anstatt Steuererklärung zu machen.
Ist bei uns genauso.
Vollkommen sinnlos.
Ja.
Wobei Aufräumen ja auch sein muss, aber dann...
Ja, ich räume Übersprungshandlung. Besser auf. Klassische Übersprungshandlung.
Ich das andere nicht machen muss.
Ja.
Sehr witzig. Aber ich habe dann auch mal angefangen zu sagen, okay, ich habe jetzt eine Steuererklärung. Ich kann die nicht komplett an einem Tag machen. Da flippe ich aus. Da kriege ich einen kompletten Nervenzusammenbruch. Also so schlimm ist es jetzt nicht, aber es ist auf jeden Fall nervig. Steuererklärung finde ich nervig.
Ja.
Also ich bin da nicht gut drauf. Ich bin da echt nicht zu gebrauchen. Und dann habe ich gesagt, okay, dann mach halt wenigstens 2 Monate. Nimm dir vor, am Dienstag mache ich Juni und Juli.
Ja.
Und dann höre ich aber auch auf.
Ja.
Kriegst du das hin?
Ich habe, habe ich auch schon so gemacht mal. Ich habe jetzt so eine Software, mit der ich das mache.
Mhm.
Und ich mache das, ich versuche mich so zu triggern. Ähnlich so, ich habe dir mal erzählt, dass ich diese Software für auf dem Handy habe, diese App, die mich von den Dopaminschüben bei Facebook und Instagram abhält.
Ja.
Und genauso habe ich mir angewöhnt, wenn ich am Rechner bin. Ich nutze eigentlich mehr meinen Laptop als mein iPad, weil ich da produktiver bin mit der Tastatur. Und da habe ich mir jetzt angewöhnt, bevor ich irgendwie auf irgendwelche Icons klicke, dass ich erstmal auf die Buchhaltungssoftware klicke.
Ah.
So einmal am Tag.
Das ist geil, das ist wie so ein Computerspiel, so ein Adventure. Du musst erst den ersten Level besiegen,
um dann,
den Endgegner besiegen.
Ja, genau.
Das ist geil.
Und dann, das Geile ist, dass dann hole ich die Bankbewegungen, werden dann abgerufen und dann sind es halt nicht Hunderte in einem Quartal, sondern nur 5 oder so.
Ja.
Und dann habe ich vielleicht schon die Belege gescannt und dann dauert das einfach nur 5 Minuten, um diese, oder aber 10 Minuten, um diese 5 Dinger abzuhaken. Und dann habe ich schon mal so ein kleines Gefühl von, oh, heute habe ich was geschafft.
Weißt du, was geil wäre? Man müsste so ein Real-Life-Computerspiel entwerfen. Und zwar ist das wie nennt man das, wenn so die Realität mit einbezogen wird ins Handy? Keine Ahnung, da gibt es einen Begriff für. Und dann kann man zum Beispiel sagen, ich baue meine Aufgaben, die Tagesaufgaben,
in ein Spiel rein.
Ja. Und dann, wenn du zum Beispiel die Steuerberatergeschichten gemacht hast, und dann kommen dann so, wie bei Mario World, so Münzen von der Decke geflogen.
Ja.
Und kriegst dann so Sonderpunkte.
Oder du musst dann zwingend erst noch die Spülmaschine und die Wäsche machen, bevor du weitermachen kannst.
Und dann darfst du eine Stunde YouTube machen.
Ja, genau, sowas. Ja.
Das müsste man ein Spiel entwerfen.
Ja. Also das ist das eine, dass ich zulasse, so, dass ich bestimmte Dinge zulasse. Das andere wegen der Politik, was du sagtest, es gibt bei mir so Phasen, wo ich mich unglaublich viel mit Politik beschäftige und auch sehr viel Nachrichten lese oder auch höre.
Ja.
Also ich höre irgendwie immer so ein paar Radiosachen, ein bisschen BBC, ein bisschen auch mal Welt und so Sachen, die total bescheuert sind eigentlich, finde ich, aber um mal so ein bisschen so...
Ja, man muss manchmal wirklich auch ins gegnerische Lager gucken. So,
ja,
ne?
Das mache ich schon. Und dann gibt es aber auch Phasen, das war zum Beispiel jetzt die letzten 2-3 Wochen, wo es einfach so viel... wo ich so gemerkt habe, okay, 9 Gigs in 10 Tagen mit BAP jetzt. Ist jetzt nicht so, als würden wir da riesig Party machen, aber so ab dem 3. Gig merkt man halt dann doch, okay, wow, am nächsten Tag bin ich echt platt.
Ja.
So.
Ja.
Und an den Tagen habe ich zum Beispiel mich überhaupt nicht mit Politik beschäftigt oder mit den News beschäftigt, weil mein Kopf mir auch gesagt hat,
es reicht.
Es reicht mir. Ich muss jetzt das nicht auch noch in mich reinprügeln. Irgendwie.
Ja.
Dann war für mich jetzt auch so, ich bin jetzt kein Loser, wenn ich mich mal 2 Wochen nicht mit der Weltpolitik beschäftige.
Ja.
Weil manchmal habe ich so das Gefühl, ich muss doch up to date sein, ich will doch wissen, was los ist und so. Aber
gibt es einen Unterschied, oder? Zwischen ich will up to date sein und ich konsumiere den Scheiß. So, das ist, glaube ich, die Grenze ist so auch ein bisschen schwierig zu sehen immer. Weil man wird halt so gefüttert von dem ganzen Mist. Und ich glaube, manchmal ist es so, ich brauche nur 20% davon wissen. Und zwar einfach nur die Facts und das war's. Ich muss nicht noch wissen, dass Donald Trump dann auch mit Elon Musk irgendwie einen Ehekrieg hat oder sowas. So ungefähr. Ne? Also so, ich muss das nicht wissen, dass Elon Musk jetzt wieder was Böses zu Trump gesagt hat und er böse zurückgeschrieben hat auf Twitter. Das muss ich doch nicht wissen. Und man wird so vollgestopft von so einem Nonsens irgendwie. Das finde ich manchmal so sinnlos.
Ja,
und dann fragt also
gebe
ich
dir vollkommen recht.
Ja. Und dann kriegt man gleichzeitig auch so dieses Gefühl, was, das ist die amerikanische Regierung? Also so in dem Sinne so, Leute, kümmert euch doch mal um echte Probleme. Jetzt macht ihr hier so ein Rosenkrieg auf. What is it so? Ich check das manchmal nicht.
Also ich würde jetzt mal behaupten, ich weiß nicht, ob ich behaupten kann, aber ich habe das Gefühl, dass ich mich eigentlich von diesen ganzen Dingen nicht sonderlich beunruhigen lasse oder ins Boxhorn jagen lasse. Selbst wenn ich sie konsumiere. So, ist jetzt nicht so, als würde ich dann existenzielle Ängste bekommen und mir wirklich jetzt, oh, ich werde nie mehr, warum soll ich überhaupt noch mal ein Saxophon in die Hand nehmen? Das Leben ist scheiße und unsere Regierung ist kacke und ist die Erde überhaupt flach? Und, ne? Also so, ja. Dass diese ganzen Sachen, ich bin da, glaube ich, nicht so anfällig dafür.
Das nicht, aber man kriegt trotzdem so sein Gehirn so vollgestopft mit Müll. So.
Ja, genau.
So, das ist eher so das Gefühl.
Ne, und deswegen habe ich das Gefühl, dass mittlerweile es bei mir so ist, dass es gibt den Punkt, wo es einfach klar ist, okay, ich mache jetzt diese Kanäle einfach nicht an.
Ja.
Ich gucke es mir einfach nicht an, ich lese es mir jetzt einfach nicht durch.
Ja.
Ich liege jetzt nur rum oder ich mache jetzt andere Dinge.
Also du wärst nicht aktiv dagegen?
Ja, ich glaube nicht, ich mache das einfach so. Es ist nicht so, dass es eine aktive Entscheidung ist, sondern es ist eher so, dass mein Kopf mir sagt, ist jetzt too much, hast du keinen Bock drauf. So.
Ja, genau.
Also ich muss mich nicht dagegen wehren, so gesagt.
Verstehe.
Irgendwie.
Ja.
Aber es gab Phasen, wo das so war, definitiv. Auch, wo ich dann einfach aktiv auch mal gesagt habe, nee, jetzt mache ich das Ding mal wirklich mal weg für eine Woche oder so. Es ist eher so, dass ich mich nicht davor weigere, nichts zu tun. Das ist das größere Ding gewesen, dass ich immer ein schlechtes Gewissen hatte an den Tagen. Oh, scheiße, die üben schon wieder, ich müsste doch schon mal wieder das machen. Und, oder auch Sport, das ist so ein Ding, das mache ich halt viel zu wenig leider.
Ja.
So, da, das kriege ich nicht in den Griff, so wirklich dann im wahrsten Sinne des Wortes den Arsch hochzukriegen. Und kontinuierlich da was zu tun, außer halt mit dem Hund oder mal rumzupaddeln auf dem Wasser und so. Das ist jetzt aber auch nichts.
Das kriege ich mittlerweile ganz gut hin. Ich kann auch gar nicht mehr ohne. Ich habe da wirklich mittlerweile. Also das kriege ich. Und ich bin auch nicht so der disziplinierte Typ. Ne? So, also ich muss auch sagen, ich muss mich da schon ein bisschen zwingen. Aber umso, das ist auch meine Erfahrung, umso öfter man sich gezwungen hat,
desto leichter wird es dann auch.
Desto leichter wird es. Du lernst praktisch dann. Diesen inneren Schweinehund sozusagen zu handeln. So, ne? Also ich glaube schon, ich hatte mit Axel, nicht mit Axel, mit Alex Höfgen hatte ich das Gespräch, Schlagzeuger, den wir alle kennen, der bei Gregor auch immer mal spielt. Wir hatten ein ähnliches Gespräch und da ging es auch darum Zeitmanagement. Und er hat auch gesagt, er tut sich wahnsinnig schwer. Und dann habe ich auch zu ihm gesagt, ja, ich auch, aber versuch doch einfach mal einen Tag lang zu übertreiben und versuch einfach mal so ganz gegen deine Natur mal einen Tag durchzuplanen. Auch wenn es erstmal gegen sich anfühlt, so, dass es komplett gegen deinen, ne, gegen deinen inneren Rhythmus ist. Und mal einfach so sich daran zu halten, was man sich aufgeschrieben hat. Ich habe das mal versucht. Ich habe gesagt, okay, 10 Uhr gehe ich joggen. Danach 13 Uhr ist meine Mittagspause. Um 13 Uhr gehe ich essen. Nicht früher, nicht später. Ich lege alles hin. Ne? Ich bin dann meistens schon irgendwie im Büro oder im Studio und mache dann was. Aber 13 Uhr klingelt mein Wecker und dann lege ich alles hin und mache dann eine Pause. Also mich wirklich streng danach zu richten. Und ich mache das nicht immer so, aber ich mache es im Groben, teile ich mir die Woche so ein oder zumindest den Tag. Und ich merke so ein bisschen, dass mir das manchmal Stress nimmt.
So. Das verstehe ich, ja.
Ja. Und mir hilft das, weil ich auch so ein bisschen ADHS-mäßig unterwegs bin oft und mir selbst im Weg stehe und das eine anfange und dann denke, das andere wäre aber wichtiger und dann...
Mir fällt dabei schwer, ich habe das auch mal probiert, aber mir ist aufgefallen, was mir schwer fällt, die Dinge zeitlich im Voraus richtig einzuschätzen. Also ich meine jetzt Joggen, bei mir ist es eher Schwimmen gehen, da weiß man, es dauert eine Stunde 15 oder so ungefähr.
Kannst du ja checken, wie lange es dauert.
Genau, das kannst du checken. Aber es gibt so andere Sachen, zum Beispiel einfach Gigs vorbereiten. So, ich war diese Woche jetzt zum Beispiel wieder, ich habe gestern einen Gig gehabt mit so einem neuen Projekt und da waren dann irgendwie, ja, da gab es eine Dropbox mit Songs und teilweise musste ich aber noch Noten umschreiben und ich wusste nicht genau, wie lange dauert das denn jetzt? Ich muss irgendwie ein Pedalboard programmieren, ich muss Songs checken, ich muss sie nicht nur aufschreiben, sondern ich muss sie auch üben.
Ja.
Dauert das Ganze jetzt für diesen Abend, zwei Sets, dauert das 3 Stunden oder dauert das 3 Tage? Es ist total schwer einzuschätzen. Und ich habe das so vor mir hergeschoben, habe den einen Tag gesagt, ich bin so gestresst, ich muss mal einen Tag ausmachen und nichts machen. Und dann habe ich 2 Tage Zeit und habe mich am zweiten Tag hingesetzt und dann war das Ding gefühlt nach 2,5 Stunden gegessen.
Ja, cool, ne?
Dann habe ich so, hä? Ja. Das ist total, also hätte ich mir doch gar nicht so viel Stress machen müssen. Also
ja, manchmal ist es so.
Insofern fällt es mir dann schwer zu sagen, ich mache meinen Tagesrhythmus ist jetzt genau von 14 bis 17 Uhr übig.
So genau kann man das auch nicht sagen. Ist, glaube ich, so schon Module, aber flexibel. Ne? Also wir reden ja jetzt von Zeitmanagement.
Ja, genau.
Also wenn wir schon reden, wie können wir Stress bewältigen und wie können wir mit dem ganzen Shit umgehen. Ich glaube, sich zu strukturieren ist auf jeden Fall eine Strategie, um zu sagen, ich habe zwar eine Menge irgendwie, was auf mich einwirkt, Aber ich habe auch meine Struktur und mir einen Plan gemacht und den Tag, den will ich jetzt auch so gebacken kriegen. Also, mir hilft das immer so ein bisschen, ja, ne, zu sagen, okay, ich habe bestimmte Ziele und ich sage, ich will eine oder zwei Aufgaben von dem Tag, die mir sehr wichtig sind, die will ich auf jeden Fall gebacken kriegen. Und wenn ich die anderen drei Aufgaben vielleicht noch auf dann so flexibel lasse und verschiebe auf den nächsten Tag, dann ist es auch cool. Ja, aber genau. Ich habe zumindest das Gefühl, ich habe so zwei grobe Ziele erreicht. Also mir hilft das, ne? Und wenn du dich damit beschäftigst, wie Stress auf dich einwirkt oder äußere Einflüsse, dann kommst du ja auch zwangsweise irgendwie immer wieder an diese Stoischen, ne, an diese Strategien, die Stoiker auch irgendwie so predigen, ne? Zum Beispiel Sachen, die du nicht beeinflussen kannst, natürlich irgendwo sein zu lassen, ne? Das ist ja auch so ein Thema. Ich kann jetzt nicht beeinflussen, dass Donald Trump wieder irgendeinen doofen Spruch loslässt, ja, genau, der für Panik sorgt. Das muss ich loslassen, weil ich habe keinen Einfluss darauf. Und die Sachen, die muss man zwangsweise loslassen. Ich muss mich natürlich um die Sachen kümmern, die ich kontrollieren kann. Und ich kann kontrollieren, wie ich damit umgehe.
Zumal einen das ja auch, genau, das ist gut, dass du das sagst, weil das ist genau so ein Thema. Das habe ich zum Beispiel für mich damals bei Covid so aktiv entschieden. Mhm. Das Krasse daran fand ich in dieser Covid-Zeit, fand ich so komisch, wir waren ja alle von diesem äußerlichen Einfluss betroffen, von heute auf morgen. Die ganze Welt war, okay, da wird einem jetzt was übergestülpt und man hat de facto über gar nichts anderes mehr reden können und der gesamte normale Tagesablauf ist komplett gestört dadurch oder man ist davon komplett abhängig. So, ne?
Genau.
Und das ging für mich ein paar Wochen und da habe ich mich dann wirklich auch echt aufgeregt und so alles hinterfragt und rumgegoogelt und hin und her und dann gab es aber wirklich für mich den Punkt, dass ich einfach gemerkt habe, okay, ich kann das ja jetzt alles gar nicht ändern. Ja. Es macht ja gar keinen Sinn, dass ich mich jetzt noch mehr aufrege darüber. Ich kann es einfach wirklich nicht ändern. Und ich habe dann aktiv entschieden, das Einzige, was ich machen kann, ist produktiv sein. Ich muss weitermachen.
Genau, so ging es mir auch.
Und zwar egal, was ich mache. Ja. Ob ich jetzt irgendwie übe, ob ich jetzt whatever Sport mache oder ich habe mein Flipped da designt und habe andere Sachen gemacht, pro Musik. Ich habe versucht, Dinge zu tun, die sinnvoll sind, so in meinen Augen zumindest irgendwie. Und wo ich was bewegen kann, wo ich nicht gegen Windmühlen kämpfe oder wo ich nicht gegen Wände renne, die es ja dann letztendlich deprimierend machen würden, sozusagen irgendwie.
Ja, dieser Kontrollverlust, das macht deprimierend. Das ist deprimierend, weil man machtlos ist, ne?
Genau, und dann ist es eigentlich so eine bekloppte Schleife, in der man dann ist. Es kommt nichts zurück.
Ja.
Man regt sich nur auf oder man lässt sich davon stressen, aber es passiert nichts und man ändert aber auch nichts dran.
Ja.
Und da rauszukommen ist natürlich dann sehr, sehr unangenehm.
Ja, und es raubt eine Menge Energie und man rennt ständig gegen eine Mauer. Ne? Und wir hatten das, ich glaube, Corona ist ein gutes Beispiel, weil man wirklich machtlos war gegen bestimmte Sachen. Und dann, mir geht es genauso. Ich bin auch total aktiv geworden. Ich habe angefangen im Studio. Ich habe mir halt dann gesagt, ey, was kann ich, wir haben keine Gigs, wir können nicht auf Tour gehen. Ich kann eigentlich auch kein Geld verdienen. Was kann ich denn machen, um trotzdem... Manchmal mache ich so Gedankenexperimente und sage mir, was wäre das Beste, was ich daraus machen könnte.
Ja.
Also ich versuche grundsätzlich mein Spektrum immer zu checken. Worst Case, Best Case Szenario.
Ja.
Weil das hilft mir, um einzuordnen, wo ich mich einpegeln kann.
Ja.
Und das Best Case Szenario, das trifft in vielen Fällen nicht ein, aber ich kann ungefähr in die Richtung gehen.
Genau.
Und ich versuche das immer so ein bisschen so als Gedankenmodell mal so zu checken, wo ich hingehen kann. Und das Worst-Case-Szenario, das ist auch nicht schlimm, wenn man das mal auscheckt. Was wäre eigentlich das Schlimmste, was passieren könnte? Ne?
Ja.
Und klar, ich meine, für mich war das sinnvoll, da mal zu sagen, ich kann in meinem Studio arbeiten, ich kann allein arbeiten. Ich bin relativ gut da drin, allein zu arbeiten. Ich mache jetzt einfach Videos. Check das mal aus mit dem Videoschnitt und mache YouTube-Videos und hau da jetzt mal richtig rein und guck mal, was ich machen kann. Und es waren auch wirklich 3-4 Monate, wo dann wirklich wahnsinnig viel Zeit zur Verfügung stand. Dann habe ich Sessions gemacht, habe Bands eingeladen in mein Studio. Also das war das, was ich kontrollieren konnte. Ne? Mhm. Den Rest konnte ich nicht kontrollieren.
Es gibt aber für mich noch so andere Dinge, die Stress bedeuten können, wenn man zum Beispiel irgendwelche Sachen hat, die ungeklärt sind. Zum Beispiel vielleicht irgendwas Zwischenmenschliches oder irgendein Streit oder irgendwas, der vorgefallen war oder irgendwie so Dinge, die einem über die, wie sagt man, Leber gelaufen sind.
Ja.
Oder Nieren gefahren sind.
Mit den Füßen auf dem Teppich geblieben.
Du weißt, was ich meine?
Ballflach halten.
da hilft es mir manchmal, die Sachen einfach zu klären.
Eine Laus über die Leber gelaufen.
Eine Laus über die Leber gelaufen,
war das nicht? Ja. Ja. Ich bin da zu schlecht drin.
Warum eigentlich Laus über die Leber gelaufen?
Ich weiß es nicht. Müssen wir
Alliteration.
ChatGPT, was bedeutet das Sprichwort?
Da hilft es mir dann manchmal, wenn ich so merke, ich sitze, will irgendwas mit mich konzentrieren. Vor allen Dingen bei Dingen, die anstrengend sind, die kognitiv anstrengend sind. Irgendwelche Improvisationsübungen, irgendwie so technische Übungen, wo ich mich so konzentrieren muss. Wo man dann merkt, ach man, ich bin total abgelenkt. Woran liegt es? Irgendwie kann ich. Und wenn es nicht gelingt, das auszublenden, dann hilft es natürlich einfach, das, was dir im Kopf ist, einfach zu beseitigen. Ja? Und dann vielleicht irgendwie die eine Sache zu klären oder.
Aber findest du das dann immer raus, was es ist?
Ja, manchmal nicht, aber natürlich. Aber manchmal, wenn man es weiß,
dann musst du es erst klären.
Dann, so blöd, wie es vielleicht manchmal dann ist, ist ein Telefonat oder irgendeine Sache, die man halt noch machen muss oder so.
Ja, es rumort dann so irgendwo
genau,
rum.
Und dann hilft es natürlich, das loszuwerden.
Ja, klar.
Weil mit sowas im Rücken ist natürlich so kreativ arbeiten irgendwie sehr doof. Irgendwie.
Ja,
also häufig nicht möglich, auch bei mir dann irgendwie. Dann merke ich so, Alter, was mache ich eigentlich? Ich sitze hier 20 Minuten schon rum und bin irgendwie voll abgelenkt beim...
Krass, ne? Aber das sind oft so Sachen, die man verdrängt, ne? Wo man so, entweder hat man ein bisschen Schiss davor, da anzurufen.
Ja.
Zum Beispiel, mir ging es zum Beispiel so, okay, ich muss einen Kieferorthopäden-Termin machen für eine Implantatsituation.
Ja.
Und davor habe ich mich ewig lang gedrückt. Ich musste einfach nur anrufen und musste anrufen, damit die da dieses Implantat in meinen Kiefer reinbohren.
Ja.
Allein die Vorstellung war schon so, nee, möchte ich nicht.
Hättest du was gesagt, jetzt gemacht.
Ja.
Also ich meine,
hast du das Werkzeug?
Nee, den Anruf.
Achso, den Anruf. Ich dachte da reinbohren. Und so einen Dübel reinschrauben. Also und es war, das war ein geiles Gefühl, als ich dann zumindest mal den Termin hatte. Und es war ein noch geileres Gefühl, als dieses scheiß Implantat endlich drin war.
Ja.
Das ist überhaupt kein Problem.
Es geht so blöde Dinge, ne? Aufs Amt rennen, irgendwelche Sachen machen, die man so vor sich herschiebt, weil man meint, das ist irgendwie ein Riesenaufwand, ein Riesenrattenschwanz, dann dauert es aber nur 10 Minuten, ist geklärt.
So. Und aber das trägst du monatelang rum.
Ja, solche Sachen. Also da versuche ich schon. Oder auch E-Mails, haben wir schon mal gesagt. Ich weiß, wo ich überhaupt nicht drauf stehe. Es gibt ja Leute, die haben irgendwie so in ihrem iPhone oder in ihrem MacBook unten beim Mailprogramm so 1000, so eine rote 1207 stehen.
Hab ich auch.
Alter, würde ich kaputt gehen.
Aber warum ist das so?
Weiß
das geht doch gar nicht.
Doch, wenn man die einfach nicht geöffnet. Oder man hat sie halt neu importiert. Man hat vielleicht es gibt ja die Leute, die nicht mit IMAP-Mails arbeiten, wie auch immer.
Ach so.
Ich finde es auf jeden Fall geil, wenn die gelesenen E-Mails erledigt sind und nicht mehr rot sind. weiß ich auch nicht.
Noch besser ist, wenn die Rechnungen, die rot markiert sind, irgendwann nicht mehr rot markiert sind, weil sie auf dein Konto überwiesen wurden.
Ja, genau.
Das ist ähnlich. Aber das ist eher so, das ist was anderes, weil das macht man gern, weil man weiß, man bekommt was. Und das andere ist, ich muss aktiv werden, um eine unangenehme Sache.
Das andere ist halt so grundsätzlich so, dass das Umfeld, in dem man jetzt eine Aufgabe erledigt, also wenn ich, also vor allen Dingen musikalisch, kreativ oder üben, so der große Fehler, noch dabei das Mailprogramm offen zu haben oder das Handy auch noch daneben liegen zu haben. Klar ärgere ich mich dann auch, wenn ich dann aus dem Übelraum rauskomme und dann sehe ich, haben 3 Leute angerufen. Da muss ich halt irgendwann zurückrufen, aber dann war zumindest das Üben effektiv und ich bin nicht dann quasi von 3 Leuten...
Hey, das ist so ein befreiendes Gefühl, wenn du was arbeiten willst,
dieses
kleine Flugzeug anzuschalten.
Ja.
Ich hatte das gerade gestern wieder. Wir sind ja alle in WhatsApp-Gruppen.
Ja.
Und das Handy liegt neben mir und ich muss aber wirklich konzentriert irgendwelche Sachen machen am Computer und muss mich wirklich konzentrieren. Und ständig summt das Ding und sagt mir, und dann sind es ja meistens Unterhaltungen, die nicht mit dir zu tun haben, sondern in Gruppen unterhalten sich 2 andere Leute darüber, wie sie jetzt ihre Planung machen, wann sie losfahren und wann wer zum Gig fährt und wer bei wem mitfährt und so. Ne? Muss alles sein und es ist auch super geil, dass das funktioniert über solche Gruppen, aber ich bin nicht Teil davon, von dieser Unterhaltung. Und trotzdem summt das Handy die ganze Zeit.
Oder
und jedes Mal gucke ich drauf.
Sag mal, ist es bei dir gerade eigentlich auch so bei Telegram? Ich nutze dummerweise sowohl WhatsApp als auch Signal, als auch Telegram, hat sich irgendwie so ergeben. Und bei Telegram kriege ich täglich irgendwelche Anfragen von irgendwelchen Typen. Hallo, bist du mein Deutschlehrer? Hi, hallo. so irgendwie. Und das ist halt total sinnlos. Diese paar
täglich?
Sekunden. Ja, schon.
Also ich kriege das nicht täglich, aber ab und zu mal kommt so eine Mail mit so Herzchen und so, hi, was machst du heute?
Ja.
Wo ich schon so, ja.
Also ich bin, und das kann man leider nicht ausschalten bei Telegram. Du kannst nicht Leute... Also ist, glaube ich, du musst bezahlen dafür, dass jemand dir nur schreiben darf, wenn er in deinen Kontakten ist.
Ach so.
Deswegen bin ich kurz davor, Telegram zu löschen, weil mich das kirre macht. Das
ist vollkommen
weil Wahnsinn. Idioten mir schreiben oder irgendwelche Bots mir schreiben und es mir einfach Zeit raubt. Oder?
Und wenn du die Mitteilung ausmachst, siehst du halt nicht, wenn jemand Wichtiges
genau.
was will. Ne?
Genau. Ich habe eh schon die Mitteilung aus. Ich gucke so.
Ja. Das ist komisch. Bei WhatsApp fängt das auch schon an. Ich bin plötzlich in so einer Bitcoin-Gruppe.
Ja, ja.
Und wollte da nie rein. Und ja. irgendwie geht es los von wegen, ja, unsere Krypto-Gruppe und mach da mal mit. Warum? Ich habe das nie angemeldet, so, ne? Aber ja, ich meine, das ist jetzt die Sache halt, sich von äußeren Ablenkungen so ein bisschen frei zu machen. Und dieses Flugzeug-Symbol
hilft da auf jeden Fall.
Ja. Boah, das ist echt befreiend. Ja. Und es ist okay, hey, wenn du im Studio bist und du willst mal 2 Stunden konzentriert arbeiten,
ja.
es ist okay, wenn du nicht erreichbar bist.
Und jetzt nochmal zu dieser politischen Geschichte zurück, wo du angefangen hattest.
Ja.
Natürlich ist es ein Thema, was uns alle belastet. Ich finde aber trotzdem so diese Denke, über die wir eben geredet haben, klar, es belastet die ganze Welt letztendlich und auch unsere Zuhörer. Und wir sind aber eigentlich ja dafür da, wir sind so die Kulturnarren sozusagen, die Leute zu unterhalten. Das sehe ich zwar so, aber es ist ja trotzdem nicht so einfach, deswegen dann resilient zu sein und den Tag ungestresst durchzupeitschen.
Ja, ich muss sagen, ich sehe es ja gar nicht so. Ne? Also ich sehe mich nicht so wie der Typ, der den Auftrag hat, die Menschen zu unterhalten. Indirekt schon. Aber ich muss sagen, klar, ich meine, wir haben alle irgendwie so eine Aufgabe. Aber ich mache ja auch Musik, weil ich weiß, das ist was ich machen will und was ich gut kann. Und ich habe oft das Gefühl, dass wenn ich auf der Bühne stehe, Das sind die 2 Stunden, wo ich wirklich meine Ruhe habe. Weißt du, kennst du das Gefühl? Weil da, in diese 2 Stunden, da geht es nur ums Musikmachen und niemand, und es ist...
Ja, das finde ich ein interessantes Thema. Das hat nur mit dem Thema unserer heutigen Folge nicht so viel zu tun, aber...
Ja, schon ein bisschen.
Ein bisschen. Für mich ist es so, wenn ich auf einer Bühne stehe, es hat natürlich ein bisschen auch mit der Musik zu tun, die man da macht oder mit dem Projekt. Ja, ich mache Musik, weil ich da Bock drauf habe, weil ich da Bock mit den Leuten, wir gemeinsam haben Bock, Musik zu machen. Aber es ist für mich auch immer ein Teil mit dabei, ich mache das auch für die Leute. Ich ja, will natürlich. Ja auch, es geht nicht darum, dass ich den Leuten gefallen will, aber ich will schon, dass eine Art Kommunikation entsteht zwischen dem Publikum, was wegen uns da ist oder wegen dem Projekt da ist.
Ja.
Und dann versuche ich so ein bisschen im Sinne des Projekts zu agieren und da kommen so diese Fragen, Showanteil, Wie offen ist man für sowas?
Da auf jeden Fall. Aber ich glaube, das passiert zwangsläufig, wenn du in dir ruhst auf der Bühne und das machst, wo du da wirken kannst und in dem du gut bist.
Ja, aber es gibt schon Leute, da bin ich ja immer mal wieder so an die, auch in Bands, wo man so demokratisch unterwegs ist. Immer mal wieder gibt es so Punkte, wo man sagt, nee, also, das machen wir jetzt nicht so. Den Song machen wir jetzt so nicht, das Arrangement machen wir jetzt so nicht oder die Bühnenshow machen wir jetzt so nicht. Das ist ja total Entertainment.
Ja, ja, so. Verstehe.
Und andere sagen, hey, Moment, wir sind aber angetreten dafür, damit wir eine große Fangemeinde bekommen. Mhm. Wir wollen doch die Leute unterhalten, deswegen sind wir doch auch Musiker. Ja, also ich finde, das ist so, ich kann beide Seiten total nachvollziehen,
ja.
aber deswegen ist es für mich so, wenn ich auf der Bühne stehe, würde ich jetzt nicht sagen, das ist mein Safe Space, 2 Stunden, muss ich nicht mehr nachdenken oder bin raus aus dem ganzen Alarm, sondern das ist schon der Moment, wo ich on bin und wo ich versuche, gute Musik zu machen, aber eben auch, ich bin nach vorne orientiert, zu den Leuten.
Ja, das eine steht dem anderen nicht im Weg, finde ich.
Ja.
Ich finde, wenn ich auf der Bühne stehe, ich meine das eher so, dass ich dann den ganzen Stress ausschalten kann auf der Bühne, besser als sonst irgendwo, wenn ich ehrlich bin, weil... Gerade aus dem Grund, weil ich dann beim Publikum bin und bei mir bin.
Das ist ja das.
So meine ich
ja,
das.
Ja,
ne?
Ja, okay.
Und deswegen
habe ich verstanden.
Ja, genau. Deswegen habe ich so das Gefühl jetzt: Hey Leute, wir haben jetzt 2 Stunden.
Ja.
Es geht jetzt nur um die Musik.
Ja, ja, genau. Das.
Und,
ja.
So, ne? Und das ist und dann habe ich so das Gefühl so: Ich bin fokussiert. Ich bin jetzt bei einer Sache und nicht bei 10 auf einmal. So,
genau.
Ne?
Das genau. Im Idealfall ist es ja so. Das machen ja auch ganz viele Künstler, dass sie sagen: Leute, jetzt lass uns mal hier eine gute Zeit haben. Wir haben 2 Stunden. Cool, dass ihr da seid und nicht an Putin denken jetzt gerade.
Ja,
so,
genau.
So. Genau, das ist auf jeden Fall, das geht ja, glaube ich, den meisten Leuten so. Ne?
Ja, ja.
Und trotzdem ist so ein schmaler Grat, das finde ich bei Wolfgang, bei Bab immer so ein Thema, Der Wolfgang hat so beide Seiten in sich.
Mhm. Der ist ja auch sehr politisch. Ne?
Der ist sehr politisch, definitiv. Und es gibt auch so sicherlich ein gutes Drittel, wenn nicht sogar die Hälfte der Songs, die sind einfach inhaltlich sehr politisch oder ja, sozialkritisch sowieso. Dann gibt's aber andere Sachen sind einfach humorvoll oder einfach Liebeslieder oder wie auch immer. Aber dieser schmale Grat zwischen wir machen eine Rockshow, die Spaß macht und gleichzeitig aber wird dann doch auch mal der Zeigefinger erhoben und es wird die Kristallnacht gespielt. Ne? So irgendwie. Also,
ja, ja, auf jeden Fall.
Das ist ein schmaler Grat. Andere machen es ja gar nicht. Andere gehen da überhaupt nicht drauf ein. Und dann ist die Mannschaft, die auf der Bühne steht, wirklich in dem Moment dafür da, dass die Leute unterhalten werden und auch rausgeholt werden aus dem Leben. Ja.
Aber ich finde, dafür ist Musik auch da. Ne?
Genau.
Also gerade Kristallnacht ist ein gutes Beispiel. Auch wenn es ein belastendes Thema ist, es ist trotzdem ein Thema, das an das man sich immer wieder erinnern muss. Ne? Das ist ja jetzt genau der Punkt, zu sagen, das auch so ein bisschen das, was die AfD predigt, sozusagen, hey, wir brauchen wieder diese, wie nennen sie das? Also sich so frei zu machen von der Vergangenheit, so, ne? Mhm. die nun mal da ist. So, ne? Man kann sich nicht einfach von der Vergangenheit frei machen, weil nun mal das passiert ist, was passiert ist. Und ich glaube, man muss ganz im Gegenteil immer wieder dran erinnern und sich dran erinnern, was passiert ist, damit es nicht wieder passiert. Ne? Und das macht der Wolfgang ja mit dem Stück.
Ja, genau.
Und das können Künstler auch gut machen, indem sie halt dann solche Themen gerade mit Musik emotional darstellen, sodass man immer wieder drüber nachdenkt, ja, krass, so war das damals.
Genau.
Und wir stehen auch immer mal wieder knapp davor, dass das wieder passiert. So, ne? Das finde ich gut. Und bei allem Stress, den es auslöst, das muss dann schon sein. Ne?
Ja.
Und da ist die nötige Resilienz natürlich auch wieder die Frage. Oder auch so, vielleicht ist es auch so das Thema, hey, ich muss das Thema mal jetzt verarbeiten und muss es mal in einen Song packen. Aber ich glaube, das ist eine andere, das ist so dieser künstlerische Weg, mit sowas umzugehen. Und das ist dann vielleicht auch wieder eine schöne Strategie, die wir jetzt auch mal auf den Tisch legen können, zu sagen, hey, ich kann als Künstler solche politischen Themen nehmen, um daraus Kunst zu machen und vielleicht ein Thema verarbeiten damit.
Ja.
So, ne? Also nicht, indem ich es verweigere oder mich davor drücke und es wegdrücke, sondern sage, hey, ich nehme das Thema jetzt wirklich her und verarbeite das mit
zum Beispiel,
von Musik.
Ich kenne vielleicht einige, das fand ich bei Corona so geil, ist nicht jedermanns Sache, aber der Klaus Spangenberg, Gitarrist aus dem Ruhrgebiet und auch Sänger, Songwriter, der auch mit Matthias Reim Gitarre spielt, ein ziemlich guter Rock-Gitarrist, würde ich mal sagen. Der hat damals diesen Song nicht systemrelevant geschrieben.
Ah, ja.
Ne, wo alle gemeckert haben über Scheiße und die ganzen Soforthilfen funktionieren nicht und Deutschland ist so scheiße den Künstlern gegenüber. Und der hat sich halt hingesetzt und hat einen anprangenden, aber trotzdem humorvollen Song geschrieben, der einfach cool war.
Ja.
So Stoppock-mäßig, so ein bisschen vom Sound oder so Storytelling-mäßig. Wo ich einfach gedacht habe, das ist einfach geil, da hat sich ein Typ hingesetzt mit seinem Handwerk und hat was draus gemacht. So. Und auch nicht so mit alles ist scheiße, sondern er hat es so verpackt, dass es andere Leute verstehen. Das ist ein sehr guter Mittelweg gewesen. Ich finde das total geil, wenn Leute das können. Das ist natürlich auch gerade geil, wenn man Sänger auch ist, ne? Wenn man textlich das auf den Punkt bringen kann.
Absolut, aber auch ja, so Comedians, ne? Satire ist ja ein ähnliches Feld.
Ja.
Das ist super, wenn man solche Themen so verpacken kann. Mit einer Leichtigkeit, die aber dann doch natürlich, ne, also man sagt das schon, die Tragik liegt in der Komödie oder umgekehrt.
Ja, genau.
Und das ist schon, dafür ist Kunst halt auch da, ne?
Ja. Kunst oder auch ein gutes Thema, ich hab's dir auch schon mal, glaube ich, gezeigt. Kathi Freudenschuss aus Hamburg, eine Kabarettistin, die auch viel so Musikkabarett-Sachen macht, spielt Klavier. Die hat noch in der ersten Amtszeit von Putin so ein Ding, das ist, glaube ich, mal irgendwie auf Dreisat oder auf irgendeiner Arte oder Dreisat gibt es so eine Live-Aufzeichnung, wo sie am Klavier sitzt und im Grunde eine Story aus Sicht von Melania Trump singt.
Ja, interessant.
So, die über ihren Mann singt, wie sie ihn kennengelernt hat und dass er jetzt aber an der Macht ist und dass er den roten Knopf drückt. Und der Chorus, den er dann singt, ist immer Stand by your man aus Sicht einer ukrainisch-russischen abstammenden Person, dass sie sich dafür entschieden hat, den Mann zu heiraten. Und jetzt steht sie da und weiß ganz genau. Also sehr interessanter Umgang mit dem Thema. Und das ist zwischen humorvoll bis hin zu absolut eigentlich Drama alles drin. Mhm. Super guter Umgang, der auch nur in diesem Medium funktioniert, dieses musikkabarettistisch, politisch-kabarettistische.
Ja.
Total geil, wenn Leute das können. Und das fand ich zum Beispiel auch in dieser Phase super inspirierend. Sowas.
Ich finde es spannend. Pia hat vor kurzem mal einen tollen Begriff gebracht, mit dem sie sich beschäftigt hat, nämlich den Begriff Wutkraft. Hast du das schon mal gehört?
Nee, aber aus Wut was
eine Kraft
erschaffen.
Machen. Ja. Also ich fand das total interessant. Wir haben uns auch ein bisschen drüber unterhalten. Weil wenn du diese Kraft gar nicht hast, dann hast du auch manchmal vielleicht genau gerade in solchen Zeiten einfach nicht die Kraft, irgendwie aufzustehen, was zu machen. Und so diese Wutkraft hilft auch halt manchmal, einfach mal zu sagen, so, nee, ich muss jetzt was dagegen tun. So,
ja,
ne?
Genau.
Und ich glaube, gerade bei Künstlern ist das auch so eine Kraft, die einem dann hilft, Sachen auszudrücken. Ne? Also wenn du jetzt Künstler nimmst, die halt wahnsinnige Bilder malen, weil sie halt sagen, hey, ich habe gerade genau diese Kraft, die muss irgendwo hin.
Ja, genau.
Und ich finde dann, das ist vielleicht auch eine Sache, die wir als Künstler vielleicht ganz in sinnvolle Wege schieben können, dass wir sagen, nee, ich mach aus dieser Wut oder aus diesem ganzen Shit, der auf mich einwirkt, ich mache daraus was. Ich mache daraus ein Bild.
Ja.
Und das finde ich irgendwie schon wieder spannend, dann zu sagen, ich muss mit der Energie irgendwo hin. Oder mit der Wut oder mit dem Frust oder was das alles ist. Und dass man sich die Energie davon nicht nehmen lässt und sich aufs Sofa legt und sagt, ich kann gar nichts mehr tun, ich habe eine Depression, sondern sagt, hey, ich will mit dieser Wut irgendwo hin.
Ja.
Das könnte auch vielleicht, also es ist ja eine Konsequenz, die oft auftritt bei Künstlern und so.
Ja.
Finde ich spannend. Aber ja, ich finde das Thema generell finde ich irgendwie spannend. Wie geht man mit diesen ganzen Einflüssen um, die von außen auf einen einprasseln? Lässt man sich davon runterziehen? Lässt man sich kleinkriegen oder macht man was draus und am Ende vielleicht was Künstlerisches?
Also was ich auch feststelle, dass es mir schwerfällt, in Kreisen von Menschen zu sein, die mit diesen ganzen äußeren Einflüssen gestresst umgehen.
Mhm.
Also wenn dann immer nur negativ geredet wird und ach, das ist doch scheiße und hier und
so diese Beschwerdehaltung.
Genau, das, also einfach grundsätzlich mal so diese Beschwerdehaltung bis hin zu Verschwörungsvögeln.
Ja.
Das fällt mir schwer, mich damit auseinanderzusetzen.
Aber ist es dann so, dass die sich als Opfer sehen? Ist das dann so eine Opferhaltung?
Ob die das selber sagen, weiß ich nicht, aber sie begeben sich meiner Meinung nach automatisch in diese Position.
Ja.
Ob sie das selber dann so formulieren würden, weiß ich nicht. Der eine ja, der andere vielleicht nicht. Aber in meinen Augen begibt man sich automatisch dann in diese Position. Du machst dich selbst ja hilflos dadurch.
Ja, eigentlich schon.
Sobald du sagst, das ist doch scheiße hier, so, und die spinnen ja alle und der, man sollte doch den lieber und der schon wieder, der Politiker hat das gemacht und uns geht's aber schlecht und so. Ja. Diese ganze Nummer.
Hm.
Da mag teilweise auch was dran sein. Ja, jetzt hier gerade diese Spahn-Thematik gerade. Wir sind uns ja alle einig, dass das natürlich scheiße ist, was da gelaufen ist.
Mhm.
Aber das hilft ja jetzt nichts an meiner Position. Also selbst wenn man den Spahn jetzt, weil wir das vorgestern noch schon darüber hatten, selbst wenn der Spahn jetzt irgendwie dafür ans Kreuz genagelt wird, dass er da Scheiße gebaut hat mit den Masken, das ändert ja nichts an meiner persönlichen Situation. Also ich kriege da weder Geld von, noch habe ich mehr Gigs, noch ist meine Psyche besser. Es ändert einfach nichts. Und ich finde deswegen, ich stelle bei mir selber fest, dass ich dann in solchen Situationen, ich hätte vor einigen Jahren da noch mehr gegengehalten, sage ich mal, also argumentativ, diskussionsmäßig, nochmal gesagt, nee, ist doch ganz anders oder ey, überleg doch mal so. Oder, und ich stelle jetzt bei mir fest, dass ich so manchmal den Dingen dann einfach aus dem Weg gehe und mich dann auch aus solchen Diskussionen eher fernhalte.
Ja, vor allem ist es dann blöd, wenn man nicht die nötigen Informationen hat. Das muss
ja halt
viel transparenter sein.
Sowieso.
Könnte man jetzt gar nicht mitreden. Ne?
Genau.
Da müsste man erstmal das genaue auswerten, was da genau vorgefallen
ist. Genau, das ist ja immer das große Problem. Fehlendes Wissen, fehlende Informationen, geht mir ganz genauso.
Ja.
Aber ich merke dann eher bei mir, es stresst mich, wenn jemand einfach schlechte Laune verbreitet oder Dinge, wo ich sage, oh, jetzt lass doch mal irgendwie einfach nur cool mit dem Hund spazieren gehen oder einfach nur schön proben oder einen schönen Gig spielen oder so. Der Hund meckert schon.
Der findet es auch doof.
Und dann finde ich es einfach für mich wesentlich unstressiger, einfach zu sagen, ich verlasse jetzt den Raum oder ich rede über andere Themen.
Aber mir geht das ähnlich. Ich kann manchmal auch nicht damit umgehen, wenn ich das Gefühl habe, ich kann jetzt an der Situation ja auch nichts ändern.
Ja, eben.
Wir können jetzt noch eine Stunde drüber
ja,
reden.
Ja, aber du könntest dich ja einklinken und auch meckern.
Ja, natürlich. Na? Ich bin aber auch, da bin ich auch nicht so.
Das ist
auch nicht so mein Ding.
Auch auf Campingplätzen.
Das ist auch manchmal so eine Stammtischgeschichte. Ne?
Ja, genau,
Campingplätze,
genau.
Stammtische, da passiert so eine Dynamik oft.
Ey, wir haben so eine Situation gehabt, wir standen irgendwo mal in Portugal, kommen gerade an mit dem Van und die Sonne scheint, es ist einfach geil. Mhm. Ist einfach mega geil. Und dann kommt ein Typ von nebenan, man kennt sich nicht, und war ein Deutscher, hat sich zu uns gesetzt und wir waren innerhalb von einer Minute bei Reichsbürgerthemen. Ja, ich zahle ja keine Kfz-Steuer, so die Nummer. Und ich so, ach du Scheiße.
Ja.
Und ich habe schon gesagt, okay, wir müssen hier weg.
Hallo Urlaub.
Wir müssen hier weg, weil der Typ wird uns nicht mehr loslassen.
Wow.
Und das ging dann tatsächlich auch einen Tag lang so. Und das Ende vom Lied war, dass wir dann weg sind, weil es einfach nicht ging. So. Und deswegen, ich werde den jetzt noch nicht, wenn noch die Zeit verschwenden, mich im Urlaub mit dem Typen herumzuschlagen.
Ja, warum? Dann stellst du die sinnvoll. Und vor allem ist es ja auch dreist, ne?
Ja, das kommt ja hinzu. Das ist sowieso dreist. Dann kann man sagen, halt deine Schnauze, haut, verpiss dich.
Ja.
Aber dann ist sowas gefallen, da hast du auch keinen Bock nehmen.
Ja, dann hast du dann so eine Eskalation, so, genau. Ist auch blöd.
So, aber das ist so, stelle ich so fest, früher hätte ich da viel mehr diskutiert. Mhm. Und mittlerweile denke ich mir, selbst wenn ich diskutiere, bleibt für mich ein Stressfaktor übrig,
ja,
weil ich mich dann trotzdem drüber ärgere. Weil eben,
ja.
Und deswegen denke ich mittlerweile, man hat ja so vielleicht Antennen, wo man einfach so merkt, okay, das brauche ich jetzt nicht.
Ja.
Dem weiche ich aus, wenn man es kann.
Ja, was willst du sonst
machen? Wenn man das machen kann.
Ja, wenn du es kannst.
Genau.
Das Beste ist, was du machen kannst. Weggehen dann. Weil es bringt ja keinem was. Ne? Bringt ja keinem was dann. Man löst ja auch keine Probleme damit. Man steigert sich in irgendwelche Schleifen rein und am Ende hast du Kopfkino hoch 3 und man kommt zu nichts. Ja. Hey, aber wir haben heute das Beste jetzt aus dem Tag gemacht, jetzt schon.
Ja?
Ja, guck mal hier, wo wir sitzen.
Das ist mega geil.
Hast du denn mal geguckt, wo ihr sitzt? Guck doch mal.
Die ganze Zeit.
Sonne, Hund.
Der Hund war ganz schön brav, muss man sagen.
Ja, sie streuen halt so ein bisschen rum. Ich habe das Gefühl, sie will Maulwürfe ausgraben.
Nee, die möchte ja gerne mal von alleine los, das ist das Ding.
Ah ja, das könnte ja jetzt schön machen.
Genau.
Sie hat sich komplett verknotet. Den Knoten musst du jetzt erstmal wieder...
Das muss ich erstmal lösen, ja.
Das dauert jetzt.
Ja, aber danke fürs Einschalten, Peoples.
Ja, yeah. Auch wenn wir so ein bisschen, wie soll man sagen, nachgelassen haben mit unserer Frequenz gerade.
Ja, aber das wird jetzt wieder mehr. Wir haben ja demnächst wieder Gäste.
Richtig.
Zumindest in den nächsten beiden Folgen werden wahrscheinlich von Gästen gefüllt sein.
Ja.
Und jetzt haben wir auch wieder mehr Termine zusammen, wo wir einfach zusammen unterwegs sind, wo man wieder ein bisschen mehr...
Genau. Und wir machen jetzt ja auch keinen Videopodcast mehr, ich glaube, es macht...
Die Arbeit erleichtert.
Ein bisschen schon. Und wir können jetzt im Prinzip uns irgendwo hinsetzen und einen Podcast machen und das Mikro mitnehmen.
Du kannst
euch
gerade wieder deine Hose anziehen zum Beispiel.
Ach so, habe ich noch nicht. Ja.
Ja.
Dann will ich mal sagen...
In diesem Sinne.
Bis zum nächsten Podcast.
Tschüss.
Morgen.